Ich bin ja froh, dass ihr die Metapher in dem Lied verstanden habt. In der Stille angekommen, lege ich meine Masken ab, aber ihr habt sie auch auf. Das ist schön. Das ist natürlich bildlich gemeint und nicht wörtlich, auch wenn wir alle Masken tragen müssen gerade. Aber es geht natürlich um die Masken, die man vor Gott ablegt, mit denen, was die man aufgesetzt hat, gell? Die man sich aufsetzt. Es geht heute um Fasten als Vorbereitungszeit. Manchmal bereitet man sich ja auf Dinge vor und nimmt sich da extra Zeit dafür. Oder macht sogar extra Dinge, um sich passend vorzubereiten. Ich habe mal ein paar Dinge aufgeschrieben. Da seht ihr jetzt rechts Dinge, auf die man sich vorbereitet. Und links ist die entsprechende Vorbereitung dazu. Allerdings passt nicht immer das alles so, wie es jetzt dasteht. Sondern ich bin mal gespannt, ob ihr rauskriegt, wie es zusammengehört. Wir hatten einen Vorschlag. Welche Vorbereitung passt zu welchem Ereignis? Trainingslager Olympia, ganz genau. Also wenn man nach Olympia fährt, dann fährt man halt einfach so hin, ja, sondern man nimmt sich vorher Zeit, man investiert Zeit, man geht vielleicht sogar ein bisschen weg irgendwo, trainiert für das, was dann da kommt. Das ist schon mal richtig. Was haben wir noch? Packen für die Reise, genau. Kennt ihr vielleicht auch, man fährt eigentlich selten einfach so los, sondern man packt natürlich der Koffer oder der Rucksack oder wenigstens eine Badhose. Vorbereitung für die Reise. Vielleicht machen manche auch noch andere Sachen, irgendwas, Hotel buchen oder sowas. Ja, wer traut sich? Einkaufen, kochen, genau. Also auch das ist eine Vorbereitung. Wenn man was kochen will, geht man natürlich vorher einkaufen und im besten Fall kauft man auch das, was passend ist für das, was man dann kochen möchte. Hat vielleicht sogar schon einen Zettel geschrieben und so. Genau, so geht Vorbereitung. Wir haben noch mehr.
Hochzeit.
Ja, wahrscheinlich auch schon erlebt, gell? Wenn man Hochzeit vorbereitet, dann gibt's natürlich viele Dinge. Eins davon ist die Sitzordnung überlegen. Große Schwierigkeit. Es gibt natürlich noch die Deko, die man überlegen muss und man muss Einladungen verschicken und man muss ein Traugespräch führen mit dem Pfarrer und was nicht alles. Also es gibt viel vorzubereiten bei ihrer Hochzeit. Da zieht sich diese Vorbereitungszeit manchmal auch ganz schön lang. Genau, das ist nur ein Beispiel, aber richtig zugeordnet, super. Lernen für die Prüfung oder für die Klassenarbeit, genau. Es gibt natürlich auch manche, die sagen, ich gehe auch so einfach in Klassenarbeit, aber eigentlich, wenn man sich vorbereiten will, sitzt man sich vorher hin und lernt. Ja? Und wenn man weiß, eine Prüfung kommt oder Klassenarbeit, ist die Zeit davor meistens die des Lernens, wo das Lernen dann auch wichtig wird. Haben wir schon alles? Nicht ganz.
Handouts und PowerPoint erstellen für einen Vortrag halten.
Genau, die Handouts und die PowerPoint braucht man in der Regel meistens, wenn man einen Vortrag hält, und auch das braucht Vorbereitung, dass das alles stimmt mit den PowerPoints und so weiter. Genau, also ihr habt das alles richtig gemacht, die richtige Lösung ist so, wie ihr es gefunden habt. Und ihr merkt, es gibt für unterschiedliche Dinge auch unterschiedliche Vorbereitungen. Also es wird jetzt kaum jemand, der nach Olympia fährt, sagen, oh, jetzt muss ich mir mal eine Sitzordnung überlegen vorher, oder jetzt gehe ich mal einkaufen, oder jemand, keine Ahnung, der ein Haus baut, der wird jetzt nicht vorher wahrscheinlich anfangen zu lernen oder so. Also es braucht die richtige, die passende Vorbereitung, für das, auf das man sich dann vorbereitet. So ist es mit Jesus auch. Jesus bereitet sich nämlich vor auf das, was da auf ihn zukommt, auf seinen Dienst, auf das, was er tun wird, auf das, dass er das Heilswerk Gottes verwirklicht. Dann nimmt er sich vorher Zeit und bereitet sich drauf vor. Das Matthäusevangelium erzählt uns davon. Er zieht sich zurück in eine Quarantäne, eine echte Quarantänezeit, die ist nämlich nicht plus 10 Tage, sondern 40, deshalb heißt es auch so. Jesus zieht sich zurück, er sperrt sich nicht ein, aber er ist auch abgesondert von allen anderen. Er bezieht sein Trainingslager in der Wüste. Ihr habt vielleicht gemerkt, bei all den Vorbereitungen, die wir gerade schon angeguckt haben, was Vorbereiten eigentlich heißt. Vorbereiten heißt eigentlich, dass ich etwas, das kommen wird, also etwas, das in der Zukunft ist, mir gedanklich quasi schon in die Gegenwart hol und das tue, dass ich später alles bereit habe, ja, dass alles vorbereitet ist. Wenn ich weiß, es kommt die Hochzeit, dann überlege ich vorher, was braucht's denn da dafür und fange vorher an, die Einladungskarten zu schreiben und die Tischordnung zu machen, dass ich dann an dem Tag der Hochzeit alles auch so ist, wie es sein soll. Oder wenn ich weiß, ich gehe auf eine Reise, dann packe ich vorher, überlege mir, wo geht's hin, was brauche ich für diese Reise und entsprechend packe ich dann. Beim Vorbereiten holt man etwas, das in der Zukunft liegt, gedanklich in die Gegenwart und tut dann das, was nötig ist für später. Das tut man bei Olympia auch und bei allen anderen Dingen. Und Jesus tut es eben auch. Wenn er sich vorbereitet, wenn er zur Vorbereitung in der Wüste ist, in der Ödnis ist, in der Gefahr ist, wenn er dort fastet und allein ist, wenn er verzichtet auf die Menschen, verzichtet auf die lebendige Umgebung, verzichtet auf die Nahrung, auf das, was man zum Überleben braucht, dann ist es für ihn eine Vorbereitung für das, was kommt. Schon im Vorausblick auf das, was ihn erwarten wird. Man kann sagen, das ist sowas wie eine Passionszeit für Jesus. Schon jetzt erlebt er ein bisschen voraus, was er später am Kreuz erleben wird, wenn er da allein hängt, Gott verlassen hängt, wenn er sterben wird, wenn er sein Leben hergeben muss. Ein bisschen holt er das schon vorher in diese Vorbereitungszeit hinein. Und wir erfahren jetzt von dem Matthäus aber gar nicht genau, wie diese Vorbereitungszeit aussieht. Er beschreibt uns jetzt nicht, was Jesus da tagtäglich gemacht hat. Das ist anders, als wenn jetzt Nationalmannschaft ins Vorbereitungslager geht. Da kriegt man jeden Tag Informationen, was die jetzt gerade so trainiert haben und ob es gut läuft, wie der Stand der Dinge ist. Das erfahren wir von Jesus nicht. Wir erfahren nur, dass er 40 Tage und 40 Nächte fastet. Aber dann erfahren wir, dass nach diesen 40 Tagen etwas auf ihn zukommt, nochmal eine Herausforderung, nämlich 3 Versuchungen. Und an dem, wie er mit diesen Versuchungen umgeht, können wir auch was davon erfahren, wie diese Vorbereitungszeit, diese Fastenzeit für ihn eine Rolle spielt. Und da können wir was dafür lernen, jetzt auch für unsere Passionszeit. Deshalb schauen wir uns heute diesen Text an. Ich habe ihn euch dabei. Matthäus 4, Vers 1 bis 11 ist das aus einer moderneren Übersetzung der Basisbibel. Da steht, danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang, dann war er sehr hungrig. Klingt irgendwie witzig, finde ich. Er fastet 40 Tage und 40 Nächte, dann war er sehr hungrig. Vielleicht auch schon vorher, natürlich war er hungrig, ganz klar. Aber genau hier greift jetzt diese Versuchung an. Da kam der Versucher und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus aber antwortete, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Nein, vielmehr lebt er auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt, er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hinunter. Denn in den Heiligen Schriften steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete, es steht aber auch in der Heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. Er sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Daraufhin verließ ihn der Teufel und es kamen Engel und sorgten für ihn. Liebe Gemeinde, wenn man das so liest, was nach diesen 40 Tagen passiert, dann könnte man sagen, das ist schon ganz schön riskant, wie Jesus da sich vorbereitet, seine Vorbereitungszeit durchführt. Er fastet so lange, bis er schwach ist, bis er so hungrig ist, dass er auch anfällig ist. Und genau daran greift dieser Versucher dann an, in diesem Moment der Schwäche. Da kommt der Teufel. Ihr alle habt schon viele Predigten von mir gehört, vielleicht ist euch aufgefallen, vielleicht habt ihr bemerkt, dass ich selten vom Teufel rede. Das mache ich ganz bewusst, wenn ich ehrlich bin, weil ich der Meinung bin, dass man den Teufel nicht größer machen muss, als er schon ist. Auch in Predigten nicht und auch im Glauben finde ich, dass man nicht den Teufel als das Entscheidende sehen sollte. Auch nicht die Angst vor dem, was er tut. Das ist nicht das Entscheidende, was den Glauben ausmachen soll. Ich bin überzeugt, dass wir, wenn wir Jesus haben, den Stärkeren immer an unserer Seite haben. Deshalb rede ich auch lieber von der Kraft, die Jesus uns bringt, von der Kraft des Glaubens und wie wichtig das ist, oder dass es wichtiger ist, als überall den Teufel zu vermuten oder am Werk zu sehen. Aber heute rede ich vom Teufel, weil es heute um diesen Versucher geht, um die Versuchungen, von denen Matthäus da erzählt. Und es hat auch was mit unserem Leben zu tun, auch mit Versuchungen in unserem Leben. Und das Fasten von Jesus hat deshalb auch was mit unserer Passionszeit, mit der Fastenzeit zu tun, die für uns eine Vorbereitungszeit sein kann. Deshalb lohnt es sich noch, einen genaueren Blick auf diese 3 Versuchungen zu werfen, weil da können wir was draus lernen. Da sitzt dieser ausgehungerte Jesus und er ist wirklich ausgehungert, weil Fasten in der Bibel immer heißt, dass man auf Nahrung verzichtet. Ist ein bisschen anders bei uns. In unserer Vorstellung ist Fasten manchmal auch, dass man auf irgendwie einen Luxus verzichtet, den man eigentlich gar nicht braucht. Also zum Beispiel Schokolade oder Wein oder Facebook oder sonst irgendwas, WhatsApp. Das sind eigentlich Dinge, auf die man verzichten, die man eigentlich nicht zum Leben brauchen. In der Bibel ist Fasten immer Verzichten auf Nahrung und deshalb auch Verzichten auf Lebensnotwendiges. Mit der Folge, dass man schwach wird. Und so ist jetzt bei Jesus in dieser Stelle. Er hat Hunger, wie wir ihn wahrscheinlich, zumindest die allermeisten von uns, noch nicht erlebt haben. Ein Hunger, den wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Und genau da greift diese clevere Versuchung Nummer 1 an. Da kommt nämlich der Versuch und sagt, du hast Hunger? Ja, dann mach dir doch diese Steine zu Brot. Du kannst es doch, wenn du der Gottessohn bist. Es klingt irgendwie doch einleuchtend in dieser Situation, oder? Du hast Hunger? Mach dir doch was zu essen. Sagen manchmal Eltern auch. Du kannst dir doch leisten, sagt man uns in der Werbung. Nimm dir doch das, nach dem du jetzt Verlangen hast. Es klingt wirklich wie Werbung, was der Teufel da macht. Mach doch diese Steine zu Brot, wenn du jetzt Hunger hast. Es geht bei dieser Versuchung drum, dass der Versucher vorschlägt, Jesus soll doch sein Bedürfnis, das er jetzt so stark hat und das ihn jetzt so bestimmt, dieser Hunger, das soll er doch jetzt einfach stillen. Und dann lehnt Jesus diesen Vorschlag ab. Warum eigentlich? Er könnte doch sein Fasten brechen. Er könnte doch entscheiden, dass jetzt genug gefastet ist. Er könnte schwach werden, so wie wir es vielleicht in unserer Fastenzeit nach 3 oder 4 oder 5 Wochen auch irgendwann werden. Nee, die Antwort von Jesus ist eindrücklich. Er sagt nämlich, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Nein, vielmehr lebt er von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Jesus weitet den Blick über sein aktuelles Bedürfnis hinaus. Über das hinaus, was ihn eigentlich gerade beschäftigt und wo er eigentlich gerade einen Bedarf hat, weitet er den Blick hinaus und sieht es oder erklärt, es gibt noch viel mehr, was man zum Leben braucht. Nicht nur Brot, nicht nur das, was man jetzt vielleicht gerade denkt, was einem jetzt vielleicht gerade fehlt. Die Worte Gottes sind mindestens genauso wichtig. Wovon leben wir eigentlich? Oder was brauchen wir eigentlich zum Leben, liebe Gemeinde? Brauchen wir das, was wir heutzutage für so unverzichtbar halten für unser Leben? Ohne das neue iPhone geht's überhaupt gar nicht. Ein Haus, ein sicheres Dach über dem Kopf brauchen wir auf jeden Fall. Günstige Energie, ja, muss bezahlbar bleiben. Mindestens ein Auto vor dem Haus. Freude im Job braucht man schon auch, weil sonst schaffen nichts. Eine große Familie. Und vielleicht das Allerunverzichtbarste überhaupt, WLAN. Ohne WLAN, was will man noch ohne WLAN machen? Mir ist schon erstaunlich, was wir heute für lebenswichtig halten oder was man zu uns sagt, was lebenswichtig sei. Ich kann mich noch erinnern, als ich aus Indien zurückgekommen bin, da erlebt man ein bisschen eine andere Welt, da habe ich mir fest vorgenommen, dass ich diesen Satz mir selber verbiete oder mir abgewöhne, dass ich nicht mehr sage, ohne das oder jenes kann ich nicht leben. Weil es einfach nicht stimmt. Weil wir uns mit dem Satz oft selber anlügen. Weil wir uns damit täuschen. Natürlich gibt's Dinge, ohne die wir nicht leben können. Aber alle die Sachen, die wir für so lebenswichtig halten, sind es oft nicht. Und natürlich muss jetzt nicht jeder hungern. Und absichtlich schon gar nicht. Man darf natürlich das annehmen, mit was Gott uns versorgt. Aber eben auch nicht meinen, dass das, was wir alles so haben, was wir kriegen, was wir haben können, der Standard ist, ohne den wir nicht mehr leben können. Dann wird nämlich unser Blick sehr, sehr eng. Dann wird es schwierig, wenn wir mal was von dem nicht mehr haben. Vielleicht merken wir es gerade an unserer Freiheit oder vielleicht an dem Gefühl der Sicherheit. Können wir ohne das leben? Vielleicht hätten wir jahrelang gesagt, ohne das können wir nicht leben. Und jetzt merken wir, dass es ganz schön herausgefordert wird. Leben geht nicht nur mit den Vorzügen des Wohlstandes. Vielleicht vergessen wir das manchmal, wenn wir diesen Weitblick verlieren, dass es zum Beispiel auch noch Dinge wie Gottes Wort gibt. Das fällt einem manchmal ein, wenn man am Ende des Lebens ist, wo man tatsächlich diese ganzen Vorzüge, diese ganzen Dinge, die im Leben wichtig waren, loslassen muss. Und wenn man dann erfährt, dass es auch noch was anderes gibt, dass ein Wort Gottes lebenswichtig sein kann in so einer Situation, selbst dann, wenn man nichts mehr isst oder nichts mehr trinkt, dann ist das noch kraftvoll, dann geht es noch weiter. Dann hat man einen weiten Blick. Jesus sagt trotz Hunger, nach 40 Tagen Fasten, Gottes Wort ist wichtig zum Leben. Er beantwortet diese Versuchung sogar mit einem Wort Gottes, mit einem Zitat aus der Tora, aus der Heiligen Schrift. 5. Mose 8, Vers 3 ist es. Da steht es nämlich genau drin. Da geht es darum, dass Israel sich erinnern soll an die 40 Jahre in der Wüste, dass sie mit Manna versorgt worden sind, aber eben nicht nur mit dem Manna-Brot vom Himmel, sondern eben auch mit den Worten Gottes, dass die da lebenswichtig waren. Das soll man nicht vergessen. Und ich glaube, darum geht's bei dem Umgang Jesu mit dieser Versuchung, dass man es nicht vergisst, dass man diesen Weitblick hat und eben nicht nur das Bedürfnis, das jetzt gerade so laut schreit, sieht. Und vielleicht ist es für unsere Passionszeit in diesem Jahr auch mal eine Idee, sich zu überlegen, wovon lasse ich mich eigentlich bestimmen, was halte ich eigentlich für lebenswichtig, vielleicht auch, wo täusche ich mich da? Und dann stattdessen das Wort Gottes suchen, das Wort Gottes reden lassen in dieser Passionszeit. Eine ganz konkrete Idee, wenn du Lust hast, versuch doch mal in der kommenden Woche in der Bibel zu blättern und dir Worte rauszuschreiben, Worte Gottes, die lebenswichtig für dich sind, die eine Bedeutung für dein Leben haben. Wenn du das tust, wenn du dir dafür Zeit nimmst, ich bin sicher, du wirst einen ganz reichen Schatz auf einmal da haben. Es wird sich lohnen, diese Zeit zu investieren, und das wird eine Vorbereitung sein für die Dinge, wenn dann andere Bedürfnisse aufkommen und man oft aus dem Blick verliert, was Gott uns gibt. Wenn man dann diese Bibelworte parat hat, dann haben wir diesen Weitblick und dann sind wir vorbereitet und eben beschützt davor, dass wir zu sehr unser aktuelles Bedürfnis nur sehen und hören. Ich vermute sehr, auch wenn es der Matthäus nicht schreibt, dass Jesus in dieser Fastenzeit, in dieser 40-tägigen Zeit, dem Wort Gottes viel Raum gegeben hat. Vielleicht nicht schriftlich, aber dass er mit Gott im Austausch war. Denn er antwortet nicht nur auf die erste Versuchung mit einem Schriftzitat, mit einem Wort Gottes, sondern er tut es auf alle drei Versuchungen. Immer kommt ein Wort aus 5. Mose, jedes Mal. Und wenn das schon für Jesus Argumente liefert, Worte Gottes parat zu haben gegen die Versuchung, dann ist vielleicht für uns umso wertvoller, dass wir uns in dieser Passionszeit, in dieser Fastenzeit vorbereiten, indem wir dem Wort Gottes Raum geben. Das ist jedenfalls mein erster Hinweis für euch heute, für eure Passionszeit. Und dann kommt die Versuchung Nummer 2, Bungee-Jumping ohne Seil von der höchsten Tempelzinne. Dabei kommt es gar nicht so arg darauf an, wie hoch diese Tempelzinne ist. Man vermutet, die war 15 Meter hoch, vielleicht auch ein bisschen höher, aber das ist gar nicht so entscheidend. Sondern interessant an dieser Stelle ist, dass der Versucher jetzt selber eine Tora-Stelle bringt und Jesus mit einem Bibelzitat versucht zu verführen. Er hat also schnell gelernt, ja, wenn das Wort Gottes so wichtig ist, ja, dann nehme ich doch gerade mal eins, und dann verführt er ihn und fordert ihn heraus, so nach dem Motto, wenn es doch in der Bibel steht, dann kannst du doch gar nichts dagegen sagen. Kennt man vielleicht manchmal. Es gibt's heute auch noch. Die Versuchung besteht aber auch jetzt bei diesem zweiten genau darin, dass man nur auf das Jetzt sieht. Probier doch jetzt mal aus, was Gott tut, wenn du da runterspringst. Probier doch mal, ob er jetzt das tut, was da in diesem Psalm steht, dass er seine Engel schickt, dass er dich bewahrt. Lass es doch mal drauf ankommen. Das, was der Versucher hier macht, ist, dass er eine Auslegung von dem Bibelvers so radikal in die Gegenwart holt, dass es quasi zur Pflicht für Gott wird. Ja, wenn man das so versteht in der Bibel, dann muss es doch jetzt gelten, dann muss Gott doch jetzt so handeln, dann muss er doch seine Engel schicken. So muss es doch sein. Jesus antwortet, es steht aber auch in der Heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen, weil genau das macht der Versucher, nämlich indem er dieses Bibelwort, diese Auslegung so brutal in die Gegenwart holt. Damit stellt er Gott auf die Probe, weil er dann entsprechend handeln muss, wie es der Versucher sich vorstellt. Das kennt man heute auch noch immer mal wieder. Wenn Gott so friedliebend ist, dann müsste er doch diesem Kriegstreiber Einhalt gebieten, oder nicht? Das ist eine Erwartung, die viele haben an Gott. Müsste er nicht. Wenn Gott so gnädig ist, dann muss er mir doch meine Schuld vergeben, auch wenn ich sie immer wieder mache und absichtlich mache. Das muss er doch. Gott hat doch versprochen, mich zu retten, mich zu heilen. Deshalb brauche ich mich als Christ doch nicht impfen lassen. Ich vermute mal, dass wir Gott öfters auf die Probe stellen, als uns das bewusst ist. Dass wir nämlich aus dem, was wir gelernt haben oder aus dem, wie wir Bibel verstehen, was wir daraus ableiten, uns ein Muster bauen, eine Schablone, die wir auf Gott legen. Und dann muss er auch entsprechend handeln. Quasi als würden wir ihm vorschreiben, was er zu tun hat. Und manchmal sind es die Momente, in denen Gott gerade das nicht tut, die uns zeigen, dass wir falsch liegen. Vielleicht sind die Momente deshalb sogar wichtig, dass wir die haben, dass wir merken, wir haben eine Erwartung an Gott, er muss doch das und das tun, und jetzt tut er es aber gar nicht. Noch krasser ist natürlich, wenn jemand sagt, ich kann nur an Gott glauben, ich kann nur glauben, dass es Gott gibt, wenn er dies oder jenes tut. Wenn er jemand von der Krankheit heilt zum Beispiel. Oder umgekehrt, solange es Leid in dieser Welt gibt, da kann ich nicht an einen guten Gott glauben. Ja, so, dass man zur Bedingung macht, die eigene Ansicht, was Gott tun müsste, ist die Bedingung, ob es ihn geben darf oder nicht. Als ob wir das festlegen könnten. Sowas passiert manchmal, dass wir meinen, wir wüssten, was Gott zu tun hat. Mein Tipp als für die Fastenaktion für die kommende Woche ist, entlarv doch mal, ob es sowas bei dir in deinem Glauben gibt. Solche Gott-müsste-doch-Erwartungen. Ob du eine so harte Vorstellung hast, dass es eigentlich nicht anders geht, dass sich zwar vielleicht auch was bei dir eingeschlichen hat, mach dir das mal bewusst. Und ich bin sicher, wenn du das suchst, dann ist es eine wertvolle Vorbereitung für dich, wenn dann für die Zeit, wenn dann Gott mal nicht so handelt, wie du das erwartest. Es ist nämlich so, wenn wir so ganz konkrete Vorstellungen haben und Gott handelt nicht, dann steht oft auch der eigene Glaube auf dem Spiel. Dann wird's wackelig auf einmal. Aber wenn wir uns vorher schon vorbereiten und uns überlegen, wo sind denn in unserem Glauben die Dinge, wo wir eigentlich von Gott erwarten, er müsste das und das tun, wenn wir das uns vorher klar machen, dann sind wir vorbereitet für das, wenn er dann auch vielleicht ganz anders handelt. Weil wir wissen, dass es dann nur unsere Vorstellung war. Deshalb nutzt doch vielleicht diese Passionszeit mal, das bei dir zu entlarven, wo es das gibt. Und wenn dann alle sagen, wie kann Gott es nur zulassen, dann sind wir vorbereitet. Die dritte Versuchung. Jetzt werden Jesus alle Reiche in der Welt angeboten und präsentiert. Jesus könnte ein Weltherrscher werden, so wie es damals der Cäsar war, noch größer, wie es damals der Cäsar war. Das ganze Weltreich legt ihm der Versucher vor die Füße. Und wir wissen, wie verlockend das sein kann, dass man über andere Reiche herrscht. Das erleben wir jetzt in dieser Zeit, gell? Auch der Möchtegern Zar im Kreml möchte gern über andere Reiche herrschen und am besten wahrscheinlich ein Weltherrscher oder zumindest einflussreich sein. Das ist verlockend. Und eigentlich ist es auch für Jesus eine verlockende Versuchung, weil es trifft ja genau seinen Auftrag. Jesus ist in die Welt gesandt worden, um die Welt zusammenzuführen, um über sie zu herrschen, um König zu sein. Und jetzt kriegt er das hier angeboten, ganz einfach, sofort, ohne Kreuz, ohne Leiden. Er muss nur vor dem Versucher niederfallen und ihn anbeten. Das ist eigentlich die einfache Variante, seinen Auftrag zu erfüllen. Ruckzuck, kurz und bündig. Das, auch hier wieder das momentane Bedürfnis schnell stillen. Das ist das Angebot, das der Versucher macht. Das Kurzfristige. Jetzt bekommen, was ich jetzt gern bräuchte. Das ist das Verlockende. Aber auch hier sieht Jesus wieder weiter. Er sieht eben nicht nur auf das, was ihm kurzfristig angeboten wird, was er jetzt kurz abarbeiten könnte. Er sieht nämlich, was das bedeuten würde langfristig. Er sieht, was die Unterwerfung unter den Versucher auslösen würde. Er sieht auch, dass seine Herrschaft eine viel größere ist als über irdische Königtümer. Jesu Reich ist viel mehr als ein irdisches Weltreich. Auch hier geht er wieder diesen Blick, den der Versucher so radikal auf das Jetzt richtet, nicht auf den Leim, sondern er sieht, und da spielt eben diese Vorbereitung in der Fastenzeit eine Rolle, das Weitere, das Große, das ganze Große. Uns Menschen muss man wahrscheinlich manchmal gar nicht die ganzen Königreiche der Welt anbieten, dass wir vor anderen Dingen als Gott auf die Füße fallen und andere Dinge anbeten. Da reichen schon manchmal viel kleinere Dinge, um uns dazu zu verführen. Und auch da wieder mein Tipp, diese Fastenwoche zu nutzen und sich zu fragen, wo gibt's denn vielleicht was, wo ich was anderes als Gott anhimmle? Was sind denn vielleicht diese Königreiche, mit denen man mich kriegen könnte? Und vielleicht ist auch gut, wenn ich mir, so wie Jesus, dick diesen Vers anstreiche, 5. Mose 6, Vers 13, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Das ist eine Vorbereitung für diese Momente, wo man mir Königreiche präsentiert oder irgendwelche anderen Dinge, die ich anbeten soll. Also drei Versuchungen passieren da. Und drei Versuchungen zeigen uns, wie Jesus den Blick immer weiter groß macht und eben sich nicht nur auf das jetzige Bedürfnis beschränken lässt. Und dann sind die Versuchungen vorbei. Dann kommt dieser Vers 11, daraufhin verließ ihn der Teufel. Er hat keine Chance mehr. Und es kamen Engel und sorgten für ihn. Gott schickt tatsächlich seine Engel, aber dann, wenn er es für richtig hält und auch wie er es für richtig hält. Und er beendet das Fasten Jesu und stillt seinen Hunger. Anders als es der Versucher vorgeschlagen hat. Er tut's. Interessant ist, wenn man auf diese drei Versuchungen blickt, in allen drei Dingen ist es das, was man jetzt kriegen kann und was man jetzt vielleicht auch gern haben möchte, das, was die Versuchung so verlockend macht. Und das ist der Charakter von Versuchungen generell. Die greifen uns nämlich da an bei den Bedürfnissen, die wir haben und fragen, warum sollst du denn dein Bedürfnis nicht jetzt erfüllen? Warum sollst du denn verzichten, wenn du es doch jetzt willst und wenn du es dir doch jetzt nehmen kannst? Du kannst doch. Ich glaube, dass das Fasten da Vorbereitung ist, wo es uns den Blick größer macht. Und da ist eben Gottes Wort eins, das hilft, das uns darauf vorbereitet und das eben davor bewahrt, dass wir den Blick so starr auf das Jetzt richten, auch auf unsere Bedürfnisse, die immer mal wieder kommen. Und diese Bedürfnisse gibt es ja auch in unserem Leben. Wenn ich das noch ein bisschen konkret machen soll, zwei, drei Beispiele. Es ist zum Beispiel für Jugendliche eine versucherische Frage, ob man heute noch mit Sex bis zur Ehe warten soll. Das wird einem überall gesagt, dass man das doch eigentlich gar nicht mehr macht und das ist doch, da ist man total daneben. Das macht sowieso jeder mit 17 oder 15 oder noch früher und man soll sich doch auch ausprobieren und so weiter. Und dann schaut man in Gottes Wort und merkt, dass da nichts von ausprobieren und so weiter steht, sondern dass da steht, dass man in der Ehe einen verlässlichen Rahmen hat für sowas Wertvolles und sowas Intimes wie Sexualität. Dass da wird ein Weitblick aufgemacht und eben nicht nur das Bedürfnis, das man jetzt kurzfristig hat, gesehen. Und wie viele haben später vielleicht erst gemerkt, wenn man diesen kurzfristigen Bedürfnissen nachkommt, was man da aufs Spiel gesetzt hat, was es langfristig eigentlich für Folgen hat, was man auch hergeschenkt hat, vielleicht manchmal. Das ist eine Versuchung, in der Jugendliche heute auch stehen, viele. Das ist eine Versuchung, auf die man sich aber vorbereiten kann. Und auch da, finde ich, ist das Wort Gottes wichtig, weil es uns einen Weitblick gibt über das Jetzige hinaus. Das ist nur ein Beispiel. Was gibt's noch für Versuchungen, die uns im Jetzt was versprechen? Zum Beispiel die, die uns sagt, Leiden muss man doch heutzutage nicht mehr aushalten. Es gehört zur Selbstbestimmung des Menschen, dass er sein Leben beenden darf. Hat das Bundesverfassungsgericht so beschlossen. Das ist eine Versuchung, liebe Gemeinde. Sterbehilfe ist eine Versuchung. Denn wenn ich in Gottes Wort schaue, dann lese ich da, dass das Leben von Gott geschenkt ist. Auch das leidvolle Leben, auch das unperfekte Leben, es ist von Gott geschenkt. Auch wenn es schwer ist und auch wenn es schwer wird, dann schreit natürlich dieses Bedürfnis vielleicht umso lauter. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass man dann sagt, dann mache ich lieber dem Ganzen ein Ende. Ich kann auch Menschen verstehen, die dann keinen anderen Ausweg mehr sehen, weil sie eben nur das Jetzt sehen. Aber da, auch darauf kann man sich vorbereiten. Auch die Versuchung kann man vorher schon sehen. Auch da ist gut, wenn man das Ganze in Blick nimmt, dass man sich nicht dann, wenn es akut wird, sich nur von dem aktuellen Empfinden bestimmen lässt. Auch ein Beispiel. Es gibt einfach verschiedene Beispiele, wie Versuchungen auf uns einwirken. Auch zum Beispiel, wenn man die Meinung hat, wenn wir jetzt unsere Grenzen öffnen, ja, und viele Leute reinlassen, dann verlieren wir unsere Identität, dann werden wir total überrannt, dann entsteht hier das Chaos. So eine kurzfristige Angst. Auch die kann man vorbereiten mit dem Weitblick, dass man eben nicht nur von der Panik regiert wird, sondern dass man auch sieht, es gibt da noch ganz andere Möglichkeiten. Ich könnte jetzt noch viele Beispiele aufmachen. Ihr findet bestimmt noch einige andere. Es gibt Versuchungen in unserem Leben, aber wir sind denen nicht hilflos ausgeliefert. Und vielleicht kommen manche Versuchungen schon demnächst an Karfreitag, wenn wir aufs Kreuz schauen und das sehen, dass Gott leidet und dann die Fragen groß gemacht werden. Ja, ist denn Gott wirklich so mächtig, wenn er sich gar nicht mal gegen Juden und gegen Römer wehren kann? Ist denn der himmlische Vater wirklich ein liebender Vater, wenn er seinen Sohn das Kreuz nicht erspart? Ist Gott für mich da, wenn ich Leidvolles ertragen muss? Das sind Fragen, die kommen jedes Jahr an Karfreitag. Da kommen die auf, einfach nur, weil diese Geschichte vom Kreuz, vom leidenden Gott, nicht mit dem Harmoniegott zusammenpasst. Und dann stellt man es in Frage. Auch für diese Fragen können wir uns vorbereiten. Und auch da ist das Wort Gottes eine Hilfe. Und vielleicht machen wir es ein bisschen so in dieser Passionszeit, wie es Jesus in der Wüste gemacht hat, dass wir uns Zeit nehmen, uns darauf vorzubereiten. Deshalb haben wir ja diese Passionszeit, diese 7 Wochen vorher, um uns vorzubereiten auf das, was wir dann an Karfreitag anschauen. Und ich werde euch kein Fastenprojekt für die ganzen 7 Wochen vorschlagen, aber ich werde euch jede Woche versuchen, ein paar konkrete Vorschläge zu machen, wie ich es jetzt auch schon gemacht habe. Vielleicht auch nur für die nächste Woche, das reicht ja dann auch schon mal. Das kann auch schon ein Fastenprojekt sein. Nehmt es heute mit, diesen Aspekt Verzichten, Fasten als Vorbereitung, dem Wort Gottes Raum geben und eben diesen Weitblick bekommen, dass man nicht nur dem Jetzt-Bedürfnis ausgesetzt ist. Das ist eine Chance, die im Fasten steckt. Die dürfen wir nutzen. Amen.